Der Text, den wir heute bedenken, gehört zur Erbsubstanz der Christenheit. Vier Männer in einem Olivenwäldchen. Jesus, Petrus, Jakobus, Johannes. Es ist die Nacht vor dem Prozess gegen Jesus und vor seiner Hinrichtung. Ich würde heute gerne etwas mit euch versuchen, was wahrscheinlich gar nicht geht. Nämlich, dass wir gemeinsam diesem Predigttext so folgen, als wüssten wir nicht, dass Jesus die zentrale Person in diesem Text ist. Und als wüssten wir nicht, dass es nur noch wenige Stunden sind bis zur Kreuzigung und wenige Tage bis zu Ostern. Das geht wahrscheinlich gar nicht, weil Ostern ja das Zentrum unseres christlichen Glaubens ist. Von dort kommen, sehen wir auf das Leben. Von dort kommen, benennen wir uns als Christinnen und Christen und bekennen, was wir glauben. Deshalb neigen wir wohl alle dazu, in der Nacht von Gethsemane schon das Licht von Ostern am Horizont zu sehen. Dabei übersehen wir, Jesus konnte das nicht. Und wir würden ihm auch nicht gerecht, wenn wir das außer Acht ließen. Außerdem steht Gethsemane auch für die Zeiten in unserem Leben, in denen auch wir nur aushalten können. Wer solche Zeiten kennt, wer sie vielleicht gerade im Moment erlebt, der weiß, diese Zeiten verlangen am allerstärksten nach dem Ruf Reminiscere Domini. Lasst uns also jetzt einmal versuchen, der Geschichte zu folgen, ohne gleich die Auferstehung mitzudenken. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Jetzt ist es unausweichlich. Ja, er hat selbst angefangen, damals, als er begann, so anders zu sprechen von Glauben, Gesetz und Gott. Aber irgendwann haben andere übernommen. Und die machen jetzt ernst. Die wollen nicht länger reden. Es reicht ihnen nicht mehr, ihm zu drohen. Und hier, im kühlen Wind unter den Olivenbäumen, spürt er bis in den eigenen Leib, dass geschehen wird, was anfangs undenkbar schien. Sie werden ihn umbringen. Er hat Angst. Wie ein großer Knoten liegt die Angst unter dem Zwerchfell, raubt ihm den Atem, lässt ihn frieren. So fühlt sich Todesangst an. Und jetzt? Fliehen? Ausgeschlossen. Kämpfen? Nein. Beten? Ja, unbedingt. Aber die Seele flattert in ihm, verzehrt sich vor Angst. Wie kann er sich da auf Gott ausrichten? Zumal er nicht alleine ist. Es ist jetzt unerträglich für ihn, dass die anderen alle dabei sind. Die haben selbst Angst. Er spürt es ihnen ab. Und sie erwarten seinen Zuspruch, hoffen auf seine Führung. Nein, er kann sie jetzt nicht auch noch aushalten. Er muss weg hier. Allein sein im Gebet, so wie früher oftmals. Aber allein sein mit dieser Angst, die ihm die Luft abschnürt, nein, das geht auch nicht. Nicht heute. Heute braucht er jemanden, der mit ihm aushält, der sich mit ihm zusammen der Angst stellt. Wen kann er mitnehmen? Wer ist stark genug? Petrus? Ja. Der Draufgänger, der sich damals als einziger aus dem Boot gewagt hat, der geschworen hat, er würde lieber sterben, als dem Meister untreu werden. Und wen noch? Jakobus und Johannes. Klar, die Donnersöhne. Die sind doch so sicher, dass sie das Schicksal des Meisters tragen können wie er selbst. Ja, die drei. Die waren schon dabei auf dem Berg damals mit Mose und Elia. Sie haben ihn gesehen im Licht des Himmels. Die werden es aushalten, wenn er in seiner Angst Gott bestürmt. Der möge seiner Barmherzigkeit gedenken. Bleibet hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er kann nicht mehr stehen. Die Angst zwingt ihn zu Boden. Unter den Olivenbäumen ist es so dunkel wie in seiner Seele. Und still ist es, totenstill. Sogar der Wind schweigt. Er selbst aber, er kann nicht still bleiben. Vater, hörst du mich? Aber es bleibt still. Der Vater schweigt, antwortet nicht. Kein Wort, kein Trost, keine Stärkung. Keine Reaktion, wenn er sagt, ich will das nicht. Dann probiert er es anders, versucht sich zu fügen, wie du willst. Aber auch dazu sagt Gott kein Wort. Wie kann das sein? Hat Gott ihm seine Barmherzigkeit entzogen? Dieses Schweigen ist ihm das Allerschlimmste. Das ist schlimmer noch, als würde Gott sagen, du musst diesen Weg gehen. Sein Vater würdigt ihn keiner Antwort. Das raubt ihm den Rest seiner Kraft. Und er braucht jetzt so dringend eine Stärkung, einen Zuspruch. Jetzt. Wenn Gottes Stimme schweigt, dann müssen eben Menschen sprechen. Deshalb hat er sie doch mitgenommen, seine drei Vertrauten. Bleibet hier und wachet mit mir.
Thank you.
Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Was für eine Enttäuschung. Sie schlafen. Ganz still sind sie geworden, die drei Lautsprecher, auf die er solche Hoffnung gesetzt hatte. Ins Reich der Träume sind sie geflüchtet angesichts dessen, was er aushalten muss. Sie taugen nicht zur Stütze. Sie sind keine Hilfe in der Not. Aber mit ihnen kann er sich jetzt nicht weiter abgeben. Denn eins hat er jetzt verstanden. Für ihn gibt es nur einen Weg. Er muss zurück zu dem, dessen Schweigen ihn heute verzweifeln lässt. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Die Worte, die jetzt in ihm aufsteigen, klingen ähnlich wie die Worte vorhin und sind doch ganz anders. Vater, wenn dein Schweigen das ist, was du mir zu sagen hast, dann geschehe dein Wille. Dann will ich horchen, ob mir nicht sogar dein Schweigen sagen kann, dass du deiner Barmherzigkeit gedenkst, auch wenn sie mir fremd ist im Moment. Dein Wille geschehe. Leicht fallen ihm diese Worte heute nicht. Dabei hat er sie sogar seine Jünger gelehrt, damals, als alles noch so einfach schien. Heute gehen sie ihm nur schwer über die Lippen. Und schwerer noch ist es, sie anzunehmen, sie zu leben. Heute versteht er, warum sich seine Jünger schon immer mit diesen Worten schwer getan haben. Die Jünger. Noch einmal geht er zu ihnen. Vielleicht sind sie ja diesmal wach, dass er ihre Stimmen hören kann. Und vielleicht spricht ja Gott aus den Stimmen der Freunde. Vielleicht wird er dann hören, was er sich so sehr ersehnt. Ich gedenke meiner Barmherzigkeit für dich. Aber nein, sie schlafen. Bleibet hier und wachet mit mir. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf! lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Wind ist aufgekommen. Er bringt Stimmen mit. Und da sind jetzt auch Lichter in der Finsternis. War da bisher in seinem Inneren noch Hoffnung auf einen Ausweg? Falls ja, im Licht der Fackeln ist die Hoffnung vergangen. Aber auch die Angst ändert sich. Noch immer wühlt sie in seinen Eingeweiden, aber sie beherrscht ihn nicht mehr. Er kann ihr widerstehen. Und so findet er seine Stimme wieder und seine Entschlusskraft. Ein letztes Mal wird er zum Meister, der den anderen die Richtung vorgibt. Steht auf, lasst uns gehen. Es ist schon seltsam, denkt er. So sehr gehofft auf Gottes Stimme in seinem Inneren, dass sie ihm den Weg weist. Vergebens. So sehr gehofft auf Gottes Stimme, die aus den Jüngern spricht. Vergebens. Und jetzt? Jetzt hört er Gottes Stimme in den Stimmen derer, die kommen, um ihn gefangen zu nehmen. Er will wirklich eigentlich nicht hören, was er da hört. Aber dass er Gottes Stimme überhaupt wieder vernimmt, das will er schon als Zeichen nehmen. Als Zeichen, dass Gott seiner Barmherzigkeit gedenkt. Sogar heute. Ein letzter Blick zurück. Die Olivenbäume sind mittlerweile vom Dunkel verschluckt. Er weiß aber, dass sie da sind. So ist das wohl auch mit Gottes Barmherzigkeit. Sie ist da, unsichtbar in der Dunkelheit, lautlos in der Windstille. Er beschließt, diesen Gedanken mitzunehmen, damit er die Hoffnung bewahren kann, dass Gottes Barmherzigkeit ihm gilt, egal was geschehen wird. Bleibet hier und wachet mit mir. Liebe Schwestern und Brüder, wir leben diesseits von Gethsemane. Wir leben diesseits von Karfreitag und erst recht diesseits von Ostern. Aber auch wir kennen dunkle Nächte, gerade in diesem Jahr zu dieser Zeit. Dabei die Hoffnung zu bewahren, dass Gott seiner Barmherzigkeit gedenkt, das ist wahrlich nicht immer einfach. Erst recht nicht, wenn es scheint, als würde Gott schweigen. Bitten wir, dass wir wie Jesus erfahren können, dass die Barmherzigkeit Gottes gilt, uns und allen Menschen, auch dann, wenn Gott dunkel schweigt. Das Licht von Ostern helfe uns dabei. Amen.